أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen inshallah ta'ala vorerst weiter mit einigen Benimmregeln, aber ganz kurz, damit wir zum eigentlichen Thema heute kommen, und zwar die Momente der Erhörung der Bittgebete. Möge Allah unsere Bittgebete erhören und unsere Wünsche erfüllen. Und zwar zu den Benimmregeln gehört, dass man Ad-Dua wiederholt. Das hatten wir auch erwähnt, dass man inständig Allah Azza wa Jal anfleht. Dann, dass man Richtung Qibla den Dua aufsagen soll. Das wäre gut, muss nicht sein. Du kannst egal wo dich richten, wenn du Dua machst. Aber wenn du in der Lage bist, Richtung Qibla, wäre das umso besser. Das Heben der Hände beim Dua, das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Euer Herr, segensreich und erhaben ist er, ist schamhaftig und großzügig. Und er schämt sich vor seinem Diener, wenn dieser seine beiden Hände emporhebt, dass er sie leer abweist. Subhanahu wa ta'ala. Dieser Hadith also erklärt, dass man die Hände heben soll im Dua, und das wurde auch überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allerdings wurde nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oder die Sahaba ihre Hände gehoben haben im Bittgebet am Freitag in der Jumu'ah, wenn der Imam Dua macht. Da wurde nicht überliefert, Jazakallahu khairan, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben hat. Er als Prediger, der Freitagspredigt, hat seinen Finger emporgehoben. Das machen aber nicht die Anwesenden, sondern sie sagen Amin für sich, auch nicht laut, ja, was viele machen, sondern für sich, jeder für sich sagt Amin. Natürlich den Mund bewegen, denn wenn man die Lippen, den Mund nicht bewegt, dann ist das kein Sprechen, sondern dann ist das ein Denken. Ja, und wir sollen ja diese Adhkar aufsagen. Also das Hände heben beim Dua, wenn es geht, Wudu, ja, vor dem Dua. Und ebenso gehört dazu, dass man die Sünden unterlässt, damit Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet erhört, insbesondere die Nahrung. Also allgemein soll man die Sünden unterlassen. Aber sehr wichtig beim Erhören der Bittgebete ist, dass dein Einkommen halal ist und deine Ausgaben auch halal sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O ihr Menschen, Allah ist rein und er akzeptiert nur Reines. Und dann hat er ein Gleichnis gegeben, ein Beispiel: Ein Mann, der auf der Reise war, ja, und voller Staub war aufgrund der Reise und Strapazen. Und dann richtet er seine Hände hoch in den Himmel und sagt: Ja Rab, oh mein Herr, oh mein Herr. Also er macht Dua. Aber sein Essen ist haram und sein Trinken ist haram und seine Kleidung ist haram und er ernährt sich von haram. Wie soll ihm erhört werden? Also wie soll dieser Mensch, wie sollen seine Wünsche erfüllt werden, wenn sein Einkommen haram ist und seine Ausgaben haram sind? Also beides. Entweder du verdienst haram Geld und gibst es im Halal aus, oder du verdienst Halal Geld, aber du gibst es im Haram aus. Beides ist damit gemeint. Haram zu essen bedeutet, entweder das Geld, das ich verdient habe, ist haram, aber dafür kaufe ich mir Brot, was halal ist. Das ist haram essen. Warum? Weil das Geld haram ist. Oder andersherum, das Geld ist halal, aber ich kaufe Alkohol und trinke es, möge Allah uns davor bewahren. Also wenn wir möchten, dass Allah unsere Bittgebete erhört, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Ummah Halal-Einkommen hat. Wenn wir sehen, wie viele Konflikte auf dieser Erde vorhanden sind, wie die Muslime unterdrückt werden, dann ist ein Schritt zur Verbesserung der Lage, dass diese Ummah Kandidat wird, dass Allah ihre Wünsche erfüllt. Und wie wird das geschehen? Indem wir dafür sorgen, dass die Menschen Halal verdienen. Wenn wir uns anschauen in der muslimischen Welt, wie viele Menschen leben mit Zins, wie viele Menschen leben mit Krediten, wie viele Menschen betrügen, um Geld zu verdienen, wie viele Menschen vernachlässigen ihre Gebete oder Jumu'ah wegen dem Beruf. Das ist ein Phänomen, das sind jetzt nicht ein, zwei, drei Leute, die machen das. Nein, nein, das ist ein Phänomen in der Ummah. Und dann ist klar, warum Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet dieser Ummah nicht erhört. Weil eben die Ernährung, die Lebensweise auf Haram basiert. Also wenn wir diese Situation ändern müssen, müssen wir die Menschen aufklären, also Da'wah machen. Fürchtet Allah, verdient erlaubtes Geld, gebt euer Geld im Halal aus. Dies ist eine Aufgabe von jedem von uns. In deiner Familie, du hörst, jemand hat mit Zinsen etwas erworben oder mit Betrug oder mit Lügen. Wie viele Menschen, wenn wir uns in der islamischen Welt anschauen, wie viele Klagen in den Gerichten vorhanden sind, 90% wegen Vermögen. Der will dem sein Erbe nicht geben und der will das nicht machen und so weiter und so fort. Die Gottesfurcht ist nicht vorhanden, möge Allah uns Gottesfurcht schenken. Also ist unsere Rolle, diese Situation zu verändern, indem wir aufklären. Ein weiterer Aspekt, und das gehört dazu, ist das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Wenn ein Volk das Gute nicht gebietet, nicht zum Guten aufruft und das Schlechte nicht verbietet, wird Allah das Bittgebet dieser Menschen nicht erhören. Ar-Rasul alayhi salam sagt, bei dem, in dessen Hände meine Seele liegt. Allah, Nabi sallallahu alayhi salam, schwört bei Allah. Entweder ihr ruft zum Guten auf und verbietet das Schlechte, oder Allah wird auf euch eine Strafe herablassen, woraufhin ihr ihn bittet, aber er nicht erhören wird. Subhanallah. Wenn wir uns die Religion anschauen, die Aussagen des Propheten, alayhi salatu wassalam, dann verstehen wir, was los ist auf dieser Welt. Wie viele Muslime leben passiv? Ich bete, das war's. Was geht mich die Welt an? Ich lebe für mich. Ich bete ja, oder? Ich lese Koran. Aber was willst du noch von mir? Wie, was will ich noch von dir? Wo ist dein Beitrag zur Aufklärung der Ummah? Gutes gebieten und schlechtes verbieten? Ja, nee, aber was sollen die dann denken? Und nee, die wollen gar nichts von mir hören. Das ist egal, ob sie es hören wollen oder nicht. Das ist ja kein Wunschkonzert, dieses Leben. Sondern du hast die Pflicht, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Wer von euch etwas Schlechtes sieht, der soll es ändern. Entweder mit der Hand, wenn du die Befugnis hast. Mit Hand bedeutet was? Also, dass du eine bestimmte Sache durchsetzen kannst. Denn du bist der Chef oder sogar Staatsoberhaupt oder Bediensteter. Ich bin nicht der Chef, ich bin kein Bediensteter beim Staat, ich habe keine ausführende Gewalt. Okay, du bist ein normaler Bürger. Dann kommt der zweite Aspekt. Wer nicht in der Lage ist, dann mit seiner Zunge. Dazu sind wir alle in der Lage. Da kann keiner sagen, ich kann es nicht. Zum ersten Punkt, wer etwas Schlechtes sieht, der möge es ändern mit seiner Hand. Selbstjustiz ist verboten. Selbstjustiz ist im Islam verboten. Aber was kannst du machen, wenn du nicht befugt bist, keine Befugnisse hast, dass du redest? Und natürlich, viele Menschen möchten nicht ermahnt werden. Auf der einen Seite natürlich musst du darauf achten, dass du zum Guten gut aufrufst und das Schlechte nicht schlecht verbietest. Rufe gut zum Guten auf und verbiete das Schlechte nicht auf schlechte Art und Weise. Also mit Weisheit. Aber dass du so lebst, mir ist alles egal. Ich mische mich nie ein. Diese Passivität ist ein Grund für die Lage der Muslime. Was geht mich das an? Der Nabi sallallahu alaihi wasallam schwört und droht. Entweder ihr gebietet das gut. Wenn jemand nicht betet, sagst du ihm liebevoll. Liebevoll und nachsichtig. Guck mal, das Gebet ist so schön. Und Allah azza wa jal gibt dir so viel Lohn. Warum betest du denn nicht? Die Zeit wirst du bestimmt haben, die 5 Minuten. Liebevoll, liebevoll. Aber dass du hörst, der betet nicht, sie hat kein Hijab, der fastet nicht, der nimmt Zinsen. Jeder lebt, wie er will. So ist nicht ein Muslim. Allah azza wa jal sagt, wal asr, bei der Zeit. Innal insana lafi khusr. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Außer. Und jetzt kommt die Ausnahme. Illa alladhina amanu, zuerst glauben. Reicht das? Reicht das? Okay, ich glaube, das war's. Mehr mache ich nicht. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, und Gutes tun. Okay, alles klar. Ich glaube und bete. Reicht das? Nein. Wa tawasaw bil haqq, und die zur Wahrheit sich gegenseitig beratschlagen, also aufrufen. Und das braucht was? Braucht Geduld und sich gegenseitig motivieren. Hab Geduld, ich weiß, es ist anstrengend. Ja, aber ich habe denen 5000 Mal gesagt, sie sollen beten. Nicht die Hoffnung verlieren, bleib weiter am Ball. Wir brauchen diese Motivation. Ich habe keine Lust mehr. Nee, guck mal. Nein, warum denn? Guck mal, dann hast du mal keine Motivation mehr. Dann muss ich dich motivieren. Wir müssen uns gegenseitig motivieren. Besonders in dieser Zeit. Ah, es hat alles keinen Sinn. Guck mal, kein Muslim will sich an den Islam halten. Und die Muslime werden zerfetzt und zerschlachtet und was weiß ich. Guck mal, ich lebe jetzt alleine. Wassalamu alaikum. Nee. Sondern wir müssen uns gegenseitig motivieren, dass wir weitermachen. Dass wir weiter aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also das waren einige Benimmregeln nochmal auf etwas zügiger Art und Weise. Damit wir nun zum eigentlichen Thema kommen, und zwar die Momente der Erhörung. Heißt was? Wann erhört Allah mein Bittgebet? Wenn ich die Voraussetzungen erfülle, die wir ja erwähnt haben. Es gibt also bestimmte Zeiten, Momente, in denen das Bittgebet mehr erhört wird. Wie zum Beispiel was? Welche Zeit? Ja? Im letzten Drittel der Nacht, ja? Zwischen Adhan und Iqama, auf Reise, Jumu'ah vor Maghrib, genau, ja? Wenn es regnet oder schneit, ja? Nach dem Fardgebet, ja? Genau, wenn einem Unrecht zugefügt wurde, ja? Auf der Reise, glaube ich, hat jemand schon erwähnt, ja? Achso, ja?
Wenn man also ohne Grund aufsteht in der Nacht, hast du mal einen Vortrag
erzählt, ja.
Man soll sagen, La ilaha illallah,
genau. Dass man diesen Dhikr sagt, genau.
Und dann Allah um eine Sache bittet,
ja.
Und dann
erfüllt Allah Azza wa Jalla den Wunsch, ja? Bei Krankheit, wenn man krank ist, zum Beispiel. Für einen anderen, wenn er nicht da ist. Ja, das ist auch ein Aspekt, wo der Dua erhört wird. MashaAllah, إذا أكلت الآن وشربت خلاص مين اللي بيعمل الدرس؟ تعملوا أنت؟ أنتم؟ بسم الله. جزاهم الله خيرا die Brüder haben mir hier Gebäck gegeben, aber so multitasking bin ich jetzt auch wieder nicht, nicht wahr? أيوه. أنتم تفضلوا. بارك الله فيكم. So. Erstens im letzten Drittel der Nacht. Diese Zeit ist die Zeit für alle Anträge, die du hast bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, unser Herr steigt hinunter jede Nacht zum Himmel der Erde, wenn nur noch ein Drittel der Nacht übrig bleibt. Er sagt, Jalla Jalaluhu, wer hat eine Bitte, so erfülle ich ihm das. Wer hat ein Anliegen, so gebe ich ihm das. Wer bittet um Vergebung, so vergebe ich ihm. Subhanallah. Wie großzügig Allah ist, Jalla Jalaluhu. Jede Nacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte jene, die in der Nacht Bittgebete auch sagen, indem er sagte, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. As-Sahar ist da, wann man As-Sahur einnimmt. Ja, also diese Zeit in der Nacht. Und die beste Zeit ist das letzte Drittel der Nacht. Also, besonders jetzt im Winter, wenn Salat As-Subh spät eintritt, dann ist es sehr einfach. Wer von euch hat keine Wünsche? Wer von euch hat kein Anliegen? Wer von euch braucht nichts von Allah subhanahu wa ta'ala? Aber sieht unser Leben denn nicht so aus, als ob wir tatsächlich nichts bräuchten? Wenn jemand zum Beispiel kommt, guck mal, ich brauche unbedingt einen Job. Ich brauche unbedingt einen Job, ich kann meine Miete nicht zahlen. Okay. Hast du schon eine Bewerbung geschrieben? Nee. Okay. Ja, hast du nach Arbeit gesucht? Nee. Hast du dich angemeldet beim Jobcenter, damit die Miete bezahlt wird? Nee. So einen Menschen, wie würde man diesen Menschen beschreiben? Leichtsinnig oder nicht? Die sagt, wo lebst du eigentlich? Also, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du keine Probleme bekommst, aber du nutzt gar nichts. Allah Azza wa Jal sagt dir jede Nacht, stell dir vor, dieser Moment ist nur einmal alle 10 Jahre. Stell dir das mal vor. Einmal alle 10 Jahre erfüllt Allah deine Wünsche, ansonsten nie. Wie würdest du dann warten auf diesen Moment? Allah subhanahu wa ta'ala ist so nahe. Er, Jalla Jalaluhu, steigt hinunter zum Himmel der Erde. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah, also die Sahaba radiallahu anhum, bestätigen diese Eigenschaft. Sie sagen nicht wie andere, nein, nein. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt was? Der arabische Wortlaut, Yanzilu. ربنا تبارك وتعالى ينزل ربنا الحديث في صحيح البخاري. Und da sagt der Nabi sallallahu alaihi wasallam, unser Herr, wie viele Herren haben wir denn? Wie viele Götter? La ilaha illallah. Wie kann man dann sagen, nee, es ist nicht gemeint Allah, es ist die Gnade. Die Gnade? Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, yanzilu rabbuna. Nein, nein, es ist nicht die Gnade, es sind die Engel. Rabbuna bedeutet Engel? Malaika? Es gibt keinen Sahabi, keinen einzigen, der gesagt hat, hör mal zu, du darfst nicht sagen, Allah steigt hinunter. Welcher Sahabi wird auch das sagen, wenn der Prophet selbst, alayhi salatu wassalam, es gesagt hat? Yanzilu Rabbuna. Und es ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob du weißt, die Engel steigen hinunter, das ist ja schon besonders, oder Allah Jalla Jalaluhu. Wer bin ich? Wer bin ich, dass Allah sich um mich kümmert, also um meine Wünsche? Wer bin ich? Am Tage hast du noch gesündigt. Und der letzte Drittel, das letzte Drittel der Nacht kommt. Und wenn du sagst, ja Rabbi, ich habe ein Anliegen, sagt er, bitteschön. Jalla Jalalu. Und es vergehen Nächte. Eine Nacht nach der anderen. Eine Woche nach der anderen. Ein Monat nach dem anderen. Und du wünschst gar nichts. Du erwähnst keinen einzigen Wunsch in dieser Zeit. Möge Allah uns erziehen. Also wer, jeder, der Probleme hat, möge Allah unsere Kummer und Sorgen aufheben. Der möge vor Salat Subh eine Viertelstunde. Viertelstunde. Ja Rabbi, heile mich. Ja Rabbi, nimm die Sucht aus meinem Herzen nach dieser einen Sünde. Wer von uns ist süchtig nach einer Sünde und hat regelmäßig, mehrere Wochen lang, Allah angefleht, ja Rabbi, rette mich, ja Rabbi. Ja Rabbi, mach sie mir schmacklos, diese Sünde. Ja Rabbi, lass mein Herz die Sünde verabscheuen. Ja Rabbi, baue unzählige Hindernisse auf, dass ich gar nicht erst an diese Sünde komme. Ja Rabbi, nimm mir diese Gedanken über diese Sünde weg aus meinem Gedächtnis. Du flehst Allah nicht an. Und dann sagst du, warum sündige ich immer noch? Also nutze diese Zeit. Im Sommer ist es ja sehr früh, ne? Um 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens. Jetzt, wann haben wir hier? 5.51 Uhr. Allahu Akbar. 5.30 Uhr stehst du auf. Ja Rabbi, rette mich, ja Rabbi. Ja Rabbi, der heutige Tag. Ja Rabbi, bitte rette mich vor den Sünden, ja Rabbi. Ja Rabbi, entferne mich vor den Sünden, ja Rabbi. Wie Himmel von Erde entfernt ist. Das heißt, flehe deinen Herrn an in diesen Momenten. Dann ein weiterer Moment, und zwar am Ende des Gebets, am Ende der Gebete, der Pflichtgebete. Und zwar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, als er gefragt wurde, welche Bittgebete sind am besten, zu welcher Zeit, er sagte, mitten in der Nacht, also im letzten Teil der Nacht. Also mitten im letzten Teil der Nacht. Und am Ende der Pflichtgebete. Hier gibt es nun zwei Ansichten bei den Gelehrten. Was heißt nun am Ende der Pflichtgebete? Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt also vor dem Taslim. Also bevor du sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also, wenn du At-Tahiyyatu lillah, was-Salawat, was-Tayyibat und so weiter gesagt hast und die Segenswünsche aufgesagt hast für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim und so weiter. So, bist jetzt fertig? Jetzt sagst du deine Wünsche auf. Es gibt natürlich Sunna, ja, was man sagt. Dass, also man sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala für der Strafe in der Hölle, Strafe im Grab, Versuchungen des Dajjal, Versuchungen des Lebens und des Todes. Und dann bittest du Allah subhanahu wa ta'ala, was du willst. Also das heißt am Ende. Nun, andere Gelehrte sagten am Ende, also nach dem Taslim. Nach dem Taslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, O Mu'adh, ich liebe dich. Und dieser Hadith nennt sich Al-Hadith, Al-Musalsal Bil, Mahabba. Das ist dieser Hadith, an dem immer angehängt wird, ich liebe dich. Also jeder Überlieferer, der diesen Hadith überliefert, sagt, und ich liebe dich. Also du überlieferst, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte das, 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 ja Muad, ana uhibbuka und so weiter. Und dann sagt, wa ana uhibbuka. Ja. Und ich liebe euch auch, möge Allah uns mit dieser Liebe zusammen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vereinen. Er sagte, alaihi salatu wasalam, ich gebe dir den Ratschlag, unterlasse nie am Ende jedes Gebets zu sagen, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, stehe mir bei, helfe mir, dir zu gedenken, dir zu danken und dich auf guter oder bester Art und Weise anzubeten. Ibn Taymiyyah rahimahullah ist der Ansicht, diesen Dua sagt man vor dem Taslim, also bevor du Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah sagst. Andere Gelehrte sagen, nee, das ist danach. Du sagst, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak ya dal jalali wal ikram, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Und hier etwas Besonderes, du hast gebetet. Du hast ja gebetet, du bist jetzt fertig, oder? Ob du vor dem Taslim das sagst oder nach dem Taslim, du bist jetzt fertig mit dem Gebet. Und was bittest du von Allah? Hilf mir, ja Rabbi. Hilf mir weiter, dich anzubeten. Hilf mir, dich auf schöne Art und Weise anzubeten, dass ich diese Anbetung nicht vernachlässige. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man eben auch die Adhkar sagt am Ende, also nach dem Taslim. Ebenso wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhart und so weiter. Also, oh Allah, vergib mir, was ich gemacht habe und machen werde an Sünden. Ebenso andere Adhkar, die kennt ihr bestimmt. Ja? Also die Adhkar, die man sagt nach dem Bittgebet, nach dem Gebet. So allgemein, barakallahu fikum, gibt es eben diese zwei Ansichten. Machen wir Dua nach dem Bittgebet? Darf ich allgemein, jetzt abgesehen von dem, was überliefert wurde, darf ich allgemein nach dem Gebet, nach dem Taslim Dua machen oder nicht? Hier gibt es zwei Ansichten. Und das, liebe Geschwister, müssen wir wissen und verstehen. Es gibt Gelehrte, die sagen, nein, das ist eine Bid'ah. Andere sagen, nein, das ist geboten. Und das mag sein. Deswegen, und was sagen wir immer und immer wieder bei solchen Angelegenheiten? Ene mene mis, das rabbeln in der Kist. Oder folge deinem Scheich. Dein Scheich zum Beispiel, wenn er sagt Bid'ah, hat er dir jetzt gesagt, geh durch die Welt und verurteile die Menschen, die das machen? Nein, sondern er sagt, also nach meiner Forschung, nach meinen Überlegungen, gemäß Koran und Sunna und so, er, der Großgelehrte jetzt, ja, bin ich zum Schluss gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst das nie getan hat. Es gibt nur die Hadithe, ja, ja, ist ja gut. Dieser Gelehrte ist ja nicht blöd, er weiß, diese Hadithe sind da. Du sollst am Ende des Gebets, am Ende des Gebets. So, jetzt wollen wir wissen, was heißt am Ende des Gebets? Am Ende kann bedeuten, noch vor dem Taslim, das ist ein Ende. Oder am Ende, also nachdem du fertig bist mit dem Taslim. Taslim, also Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sprachlich gesehen, beides bedeutet am Ende des Gebets. Wenn wir jetzt diese Aussagen haben und wir wollen jetzt wissen, ja was nun, vorher oder nachher, dann schauen wir uns an, was haben die, was hat der Prophet getan, alayhi salatu wasalam. Und dieser Gelehrte sagt, mir ist nicht bekannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam allgemeine Dua, jetzt nicht diese Adhkar, die überliefert wurden, die Ulama, da gibt es ja keinen Khilaf, keinen Meinungsunterschied, du sollst sie sagen nach dem Gebet, nach dem Taslim. Es geht darum, ich will über was anderes Dua machen. Gesundheit, Familie, Kinder, Job, irgendwas anderes. Das ist die Frage jetzt. Da kann ein Gelehrter kommen und sagen, also mir, ich habe keine Überlieferung gefunden, die bestätigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan hat. Also ist was gemeint? Vor dem Taslim. Also, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht getan hat, mach es nicht. Ein anderer Gelehrter sagt, okay, es wurde zwar nicht überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber der Wortlaut lässt es zu. Und solange der Wortlaut es zulässt, können wir es tun. Spiel du jetzt nicht den Obermufti. Nein, der hat recht. Wie kommst du jetzt darauf? Kannst du eine Überlieferungskette überprüfen? Die Tradenten, die Überlieferer? Was heißt Tradent? Ja, bitteschön, da fängt es ja schon an. Kannst du die Überlieferungskette überprüfen? Ich weiß, was Tradent bedeutet. Alles klar. Okay, dann erklär mir mal, was sind die Schritte, um ein Hadith zu überprüfen? Hast du das schon mal getan? Ja, ich habe das mal so ein bisschen getan. Wurdest du von einem Gelehrten bestätigt, du hast es drauf? Es gibt ja auch ein paar Leute, die sind dann Hobby-Hadith-Wissenschaftler. Und sagen, ich mach mal auf hier. Also ich glaube, dieser Hadith ist Hassan, Hassanin, Hussein, irgendwie sowas, ja? Ja, wurdest du von einem Gelehrten bestätigt? Nein, also beiseite bitte. Spiel jetzt nicht den Gelehrten. Du musst bestätigt worden sein von Gelehrten, die dir gesagt haben, mach das mal. Wie im Studium oder in der Ausbildung. Der Meister sagt dir, okay, wechsel mal jetzt diese Pumpe hier. Lass mal sehen. Du kannst doch nicht sagen, ich habe 50 YouTube-Videos gesehen, deswegen ich bin jetzt Meister. Ja, hat irgendein Mensch aus Fleisch und Blut dich mal gesehen, wie du das machst? Nee. Ja, wer von euch würde den einstellen? Selbst schuld, wenn du es machst. Das heißt also, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt bei den Gelehrten, dann nicht jetzt den Richter spielen, sondern folge deinem Gelehrten. Dein Gelehrter sagt, Dua machst du bitte vor dem Taslim, mach vor dem Taslim. Du folgst Ibn Taymiyyah zum Beispiel, oder zum Beispiel Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ibn Uthaymin sagt, das ist Bid'a. Ibn Baz, rahimahullah, sagt, es ist zwar besser, wenn du vor dem Taslim das machst, willst du es nach dem Taslim machen, mach. Seht ihr? Da dürfen aber auch jetzt die anderen nicht kommen. Wie kann Ibn Uthaymin sagen, das bitte, also der hat ja gar kein Wissen und dieser. Er hat Anstrengungen geführt und hat gesagt, diese Sache ist nicht zulässig. Und das gibt es bei allen Gelehrten. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ich meine jetzt im Fiqh. Gibt es nicht die vier Rechtsschulen und sogar mehr? Aber was müssen wir lernen, Barakallahu fikum? Folge deinem Scheich und verurteile nicht die anderen. So einfach. Und dann leben wir alle geschwisterlich, brüderlich, lieben wir uns. Wallah, alhamdulillah minna. Also auch diese Sache. Wir sagen, also was heißt wir? Also je nachdem, wem du folgst, dass es besser ist, vor dem Taslim Dua zu machen. Mach da Dua, wie du willst. Nach dem Taslim belasse es bei den Adhkar, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Du folgst einem anderen Scheich, der sagt, nee, du kannst Dua machen. Bitte schön, du machst Dua. Also wenn du jemanden siehst, nach dem Salat sitzt der und er macht Dua, hack dem nicht die Arme ab. Sondern du musst wissen, okay, diese Mas'ala ist eine Mas'ala, Khilafiyya, eine Angelegenheit, in der es Meinungsunterschiede gibt. Dann zwischen Adhan und Iqama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, das Bittgebet wird nicht abgelehnt zwischen Adhan und Iqama, also sag Bittgebete auf. Subhanallah. Guck mal, wie freundlich, wie nachsichtig, wie großzügig Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Immer wenn Adhan ist, und nach Adhan Iqama darfst du Wünsche aufsagen. Viele Menschen reden dann. Benutz diese Zeit, um Dua zu machen. Denn es ist eine reden kannst du den ganzen Tag. Aber diese Zeit, die ist wann? Fünfmal am Tag. Also nutze diese Zeit, wenn du hörst Adhan, nach dem Adhan, natürlich nach der Allahumma Rabbi hadi da'wah tamma und so weiter und so fort. Jetzt zusätzlich dazu, mach Dua. Darf ich die Hände heben? Natürlich. Also hier auch, liebe Geschwister, barakallahu fikum. Einige haben eine Überreaktion, was die Hände, was das Händeheben geht, angeht. Sie denken, du darfst nie die Hände heben. Oder zumindest, sobald du die Hände hebst, das ist also das, der ist doch nicht so richtig Manhaj, ne? Was hat denn das mit Manhaj zu tun? Das Händeheben ist allgemein immer geboten. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam als Imam, Prediger, hat nicht die Hände gehoben. Die Sahaba haben nicht ihre Hände gehoben während der Jumu'ah, beim Bittgebet. Aber ansonsten, bitteschön. Was ist nach dem Gebet, nach den Fischgebeten? Ja, da kommen wir wieder zurück zu dieser Ausgangsfrage. Welchem Gelehrten folgst du denn? Folgst du Ibn Taymiyyah? Es gibt kein Dua nach dem Taslim. Also, für was hebst du jetzt die Hände? Folgst du einem anderen Gelehrten, der sagt, doch, du kannst Bittgebete nach dem Taslim aufsagen, dann darfst du auch deine Hände heben. Also es kommt darauf an, wem folgst du von den Gelehrten? Auch zwischen Adhan und Iqama. Immer, wenn Dua geboten ist, sind die Benimmregeln des Duas geboten. So einfach ist das. Und zu den Benimmregeln des Duas ist Hände heben. Muss ich? Nein, du musst nicht. Aber du kennst den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah lässt dich nicht leer ausgehen. Allah azza wa jal wird deine Hände füllen mit dem, was du von ihm verlangt hast. Subhanahu wa ta'ala. Dann hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, beim Regen, und zwar Nabi alayhi salatu wasalam sagte, sucht nach der Erhörung der Bittgebete, wenn der Regen fällt. Also wenn der Regen fällt, dann werden die Bittgebete erhört. Also wenn du siehst, es regnet, du bist auf der Arbeit oder du gehst zur Arbeit, zur Schule, mach Dua. Nicht, boah, was ist das für ein Wetter? Oh, das regnet. Sowas macht ein Muslim nicht. Ein Muslim ist immer froh. Ja, sollen wir froh sein, wenn es eine Überschwemmung gibt? Du sollst Allah azza wa jal dann, also wenn du sagst, oh, es gibt eine Überschwemmung, dann wirst du auch nicht gerettet. Sondern wenn du sagst, wie ein Nabi alayhi salatu wasalam eines Tages, er war in der Moschee beim Predigen und da kam ein Mann und er sagte, ja Rasulallah, unser Vieh ist gestorben. Ja, und es ist eine Dürreperiode. Mach Dua, dass es regnet. Er sagte, ja, Rabbi, lass es regnen. Auf einmal kamen die Wolken, es hat angefangen zu regnen. Ganze Woche lang. Am nächsten Freitag kam der Mann wieder und sagte, ja, Rasulallah, die Tiere sind gestorben wegen dem Regen. Bitte lass es aufhören zu regnen. Da machte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit seiner Hand, Allahumma hawalayna, La alayna. Also, oh Allah, also lass es außerhalb Medina regnen und nicht hier. Also da, wo die Steppen sind und so weiter und so fort. Und dann hat es aufgehört zu regnen. Und das ist natürlich ein Wunder des Propheten, alayhi salatu wassalam. Auf jeden Fall, sag Bittgebete auf, wenn es regnet, damit Allah Azza wa Jal deine Bittgebete erfüllt. Und Nabi alayhi salatu wassalam sagte, zwei werden nie abgelehnt. Also zwei Bittgebete. Das Bittgebet beim Gebetsruf, bei Adhan, also Nida ist Adhan, und das Bittgebet beim Regen. Das heißt, also wenn es regnet, dann soll man Bittgebete aufsagen. Dann die Stunde oder der Moment am Freitag. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Also erstmal der Hadith, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte über Yawm al-Jumu'ah, es gibt da an diesem Tag eine Stunde. Stunde bedeutet Moment, jetzt nicht 60 Minuten, sondern ein größerer Moment. Wenn ein Muslim da Dua macht, dann wird Allah Azza wa Jal das Bittgebet erhören. Wann ist diese Stunde? Hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, das ist während der Jumu'ah. Während der Jumu'ah. Andere sagen, nein, es ist irgendwann, also wir wissen nicht konkret wann, irgendwann, ab Jumu'ah bis Maghrib. Andere sagen, es ist in der letzten Stunde des Tages, also vor Maghrib. Also nach Asr, kurz vor Maghrib. Also im letzten Moment, ja, halbe Stunde, Stunde, wir wissen es nicht auf die Minute genau. Ja, was machen wir jetzt? Was ist die Lösung jetzt? Folge einem Scheich, ja, okay, sehr schön. Gut, es gibt Sachen, da musst du eins von beiden Sachen wählen. Da geht es nicht anders, ja. Wie zum Beispiel, soll ich jetzt Dua machen oder nicht machen nach dem Taslim? Aber in diesem Fall können wir eine Sache machen, wo wir alle drei Ansichten berücksichtigen, ja.
Wir machen einfach in allen Zeiten Dua.
Barakallahu fik. Immer Dua machen. Yom al-Jumu'ah machst du immer Dua. Wie immer Dua? Jede Viertelstunde, halbe Stunde. Ja Rabbi, ja Rabbi, gib mir das. Ja Rabbi, heile mich. Ja Rabbi, versorge mich. Ja Rabbi, bewahre meine Kinder, meine Familie. Ja Rabbi, sei gnädig mit meinen Eltern. So. Nach einer halben Stunde. Ja Rabbi, bitte vergib mir. Ja Rabbi, sei gnädig mit meinen Eltern. Ja. Und so weiter. Insbesondere wann? In der letzten halben Stunde vor Maghrib. Und auch hier, Barakallahu fikum, es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt eine halbe Stunde lang nonstop Dua machst. Mach doch einen Dua. Aber lass nicht die gesamte Zeit verziehen ohne ein Dua. Das Mindeste, Allahumma salli ala Nabiina Muhammad. Das Mindeste, Rabbi ghfirli. Oder Astaghfirullah. Aber hast du denn keine Anliegen im Leben? Hast du alles, was du brauchst? Brauchst du nichts? Also flehe Allah an, subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Jumu'ah, immer wieder Dua machen. Immer wieder Dua machen. Immer, du denkst an eine Sache, Dua machen. Mach Dua für die Muslime. Möge Allah unseren Geschwistern beistehen. Möge Allah das Blut vergießen, beenden. Möge Allah die Unterdrückung aufheben. Mach Dua. Ebenso, wenn man Semsem-Wasser trinkt. Wenn man Semsem-Wasser trinkt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma'u Semsem wirkt für das, wozu es getrunken wurde. Ma'u Semsem lima shuriba lahu. Es gibt zwar Meinungsunterschiede der Gelehrten bezüglich dieses Hadiths, aber unter anderem Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hat ihn als authentisch eingestuft. Und die Gelehrten haben gesagt, aus Erfahrung wissen wir, es wirkt. Aus Erfahrung wissen wir, es wirkt. Und das, liebe Geschwister, ist auch kein Problem, dass wir Adhkar, oder also Gedenksprüche oder Bittgebete verwenden, die zwar vielleicht nicht hundertprozentig vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verwendet wurden, aber erfahrungsgemäß wirkt es. Aber hier müssen wir aufpassen. Es geht darum um Dua. Dua ist allgemein gut. Allah zu preisen ist allgemein gut. Aber dass du sagst, ich habe gemerkt, du sagst 11 Mal. Warum 11? Ja, ich habe das so gemerkt. Und das Allerbeste ist, ich habe es abgeleitet, weil die Anzahl der Wörter in dieser Ayah sind 11. Warum zählst du Wörter? Warum nicht Buchstaben? Einige Leute wollen einfach drauf losreden. erfinden eine Anzahl. Wer hat diese Anzahl denn bestätigt? Also, von, wie hast du sie abgeleitet? Wie gesagt, Anzahl der Wörter. Der andere sagt, ich habe geguckt, wie viele Zeilen, zum Beispiel. Das hört ja nicht auf. Bitte schön, okay, dann Anzahl der Zeile multipliziert mit Seitenanzahl, dividiert durch Buchstabenanzahl. Haben wir jetzt Mathe-Klausur? Das ist etwas, was kein Sahabi gemacht hat. Aber, oder Tabi'i und so weiter. Aber was gibt es, dass einige Ulama Dua gemacht haben und gemerkt haben, das wirkt. Das ist besonders in der Ruqya. Ruqya, es gibt einige Ayat, da haben die Ulama gemerkt, Allah, da wirkt das mehr, wenn es um Magie geht. Diese Ayat wirkt mehr, wenn es um böse Blick geht. Diese Ayat wirkt mehr, wenn es um Neid geht. Also man ist besessen aufgrund von Neid, aufgrund von Magie, Sihr. Das ist ja nicht schlimm. Warum? Weil wir haben ja jetzt nichts erfunden. Al-Quran ist Shifa. Al-Quran ist Heilung. Ob du diese Ayah liest, die andere Ayah, alles ist Shifa. Aber es mag sein, dass bei einem Thema diese eine Ayah mehr wirkt. Zum Beispiel bei Hasad. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. Der Raqi, der wiederholt dann diese Ayah. Also der Raqi, was macht ein Raqi? Er liest mal einige Ayat, wo über Sihr. وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Da guckt, gibt es Reaktion? Keine Reaktion. Okay, höchstwahrscheinlich kein Sihr. Oder andere Ayat. Surah Taha zum Beispiel ist eine Surah, da sagen die Ulama, der Ruqya, sie wirkt. Ja? Ist ja klar, warum. Da geht es ja um Musa alayhi salam und das Sihr und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Oder eben, wa min sharri hasidin idha hasad, der wiederholt es. Wa min sharri hasidin idha hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Und dann sieht er, wenn er eine Reaktion sieht bei diesem Menschen, okay, aha, es kann Neid gewesen sein. Und dann behandelt er ihn insbesondere mit dieser Ayah, nicht nur, aber insbesondere. Das ist ja nicht haram. Da reden wir nicht von einer Bid'a. Ist womit Shari Hasidin Ida Hasad eine Bid'a? Das ist doch eine Ayah aus dem Koran. Und Al-Koran komplett ist Shifa, oder nicht? Also, zum Beispiel, die Ulama sagen, diejenigen, die keine Kinder haben, sollen oft die Ayah aufsagen, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wiederholen, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wer hat das gesagt, dieser Dua? Zakaria. Wegen was? Damit er Kinder bekommt, oder nicht? Ist das jetzt eine Bid'a? Wie ist eine Bid'a? Es ist doch eine Ayah. Ja, aber du benutzt es für wegen Kinder. Ja. Zakaria hat diesen Dua gesagt für Kinder. Wo ist da jetzt eine Bid'a? Also, das dürfen wir nicht vermischen. Auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Rechnerische, das ist ja auch in geworden, ja, dieses Rechnerische, das hat keine Grundlage. Aber, dass ich sage, okay, diese eine Ayah benutze ich für diese eine Sache, das ist nicht schlimm. Also, und hier auch Ma'u Zamzam. Erstmal, wir haben ein Hadith. Zweitens, wir haben die Erfahrung, wie die Ulama gesagt haben, Ibn al-Qayyim und andere, dass eben Ma'u Zamzam getrunken wurde, zum Beispiel für Heilung und so weiter, und die Menschen wurden damit geheilt. Dann natürlich eines der besten Momente überhaupt im Sujud. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagt, der Diener ist seinem Herrn nie näher als im Sujud. Als wenn er sich niederwirft. Wahuwa sajid. Das musst du spüren im Gebet. Wenn du betest und du merkst keinen Unterschied, ob du im Rukur bist oder im Sujud bist, dann bist du achtlos, unachtsam, unkonzentriert, abgelenkt. Normalerweise, Allah Azza wa Jalla sagt was? Wasjud Waqtarib. Werf dich nieder und komme näher. Und deswegen sagen wir im Sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Warum? Du willst aufsteigen. Wohin? In die höchsten Stufen. Wie kriegen wir denn höhere Stufen im Paradies? Durch Niederwerfung. Hat nicht der Prophet a.s. gesagt zu dem Sahabi, der ihm gesagt hat, ich möchte dich begleiten im Paradies. Was hat er gesagt? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hilf mir, dir zu helfen durch vermehrte Niederwerfung. Also du kommst dann wohin? Firdaus. Weil wo wird ein Nabi a.s. sein im Paradies? Möge Allah uns mit ihm vereinen. Al-Firdaus. Al-Firdaus ist die höchste Stufe. Was ist das Dach des Firdaus? Lala. Arshur Rahman, Jalla Jalalu. Arshur Rahman. Das Dach von Al-Firdaus ist was? Der Thron Allahs, Jalla Jalaluhu. Einer der Ulama lebt heute. Er sagte, ich habe mehrmals den Koran, Sheikh Ayman Suwaid, vielleicht sagt euch der Doktor, er sagte, ich habe mehrmals Al-Quran in der Kaaba durchgelesen. Nicht an der Kaaba, innen drin, also drin. Und er sagte, einmal gab es Bauarbeiten und die Decke der Kaaba war offen. Und ich saß da drin und ließ Koran. Dann kam mir der Gedanke, Sekunde mal, wo bin ich gerade? Ich bin in der Kaaba. Was ist über der Kaaba? Al-Bayt al-Ma'mur. Seht ihr, wenn jemand überlegt, was er gerade tut, was er gerade macht, wo er gerade ist. Das heißt also, wenn du dich niederwirfst, musst du merken, du kommst Allah näher. Warum ist man im Sujud Allah näher als im Ruku'? Und Ruku' ist auch was Gutes, die Verbeugung. Aber warum im Sujud näher? Ja?
Man wirft sich näher von der höchsten Stelle des Menschen zum Niedrigsten.
Sehr schön, von der höchsten Stelle des Menschen zum Niedrigsten. Und diese höchste Stelle ist auch deine wertvollste Stelle. Was macht dich aus als Mensch? Verstand. Oder nicht? Das, was dich als Mensch ausmacht, sind das deine Arme? Tiere haben auch Arme, also Beine. Ja. Oder von mir aus Arme. Affen haben die keine Hände. Oder nicht? Was macht dich aus? Beine? Deine Lunge? Das, was dich ausmacht, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Durch was? Hier, durch diesen Verstand. Das Wichtigste an dir legst du jetzt auf den Boden. Wenn du das machst, steigst du auf. Je mehr du dich unterwirfst, umso höher bist du bei Allah. Je mehr du nicht deiner Neigung folgst, sondern dem Willen Allahs, umso höher kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagst du, Subhana Rabbi al-A'la. Also, ja Rabbi, du bist im Sujud. Mit anderen Worten, dieser Dhikr, Subhana Rabbi al-A'la. Ja Rabbi, ich kann zwar denken. Ich bin ein intelligentes Wesen. Ich habe viel erreicht im Leben. Aber ja Rabbi, du bist der Höchste, nicht ich. Ja Rabbi, du bist der Allwissende, nicht ich. Du bist der Allmächtige, nicht ich. Du bist der Reiche, nicht ich. Das heißt, du wirst dir bewusst, wie klein du bist und du wirst dir bewusst, wie groß Allah ist. Das katapultiert dich hoch zu Allah Jalla wa Ala. Dieses Geständnis, ja Rabbi, ich bin ein Nichts. Du bist alles. Dieses Bewusstsein ist der Grund, warum du dann aufsteigst in den Stufen im Paradies, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Deswegen, wenn du ein Anliegen hast, wer von uns lebt so, barakallahu fikum? Du hast eine Prüfung, also ich meine so eine Klausur, oder ein wichtiger Termin. Okay, ich brauche Beistand von Allah. Ich mache jetzt Wudu, bete 2 Raka'a, am besten im letzten Drittel der Nacht. Und dann mache ich Sujud. Und zwar lange Sujud. Das ist auch ein Training. Das Sujud zu trainieren. Was war dein längster Sujud bis jetzt? Wie viel Mal Subhana Rabbi al-A'la? Es gibt einen Imam, einen Sheikh, also ein zeitgenössischer, der ist gestorben, rahimahullah ta'ala. Sheikh Usama Abdul Azim, der Sheikh von Sheikh Muhammad Hussein Yaqub. Dieser Sheikh, rahimahullah ta'ala, dem hat man gesagt, oder als er vorbeten wollte in einer Moschee, also man hat ihm gesagt, kannst du bitte vorbeten, hat er gesagt, guck mal, also wenn ich vorbeten soll, also unter 10 Mal Subhana Rabbil A'la geht da gar nicht. Dieses Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Ja, das, ich will in Ruhe und Gelassenheit. Deswegen auch er im Tarawih war bekannt. Also wer da reingeht, kommt erst morgens wieder raus. Das war bekannt. Der hat nicht langsam gelesen, schneller, aber dafür oft den Koran durchgelesen im Tarawih. Aber das war bekannt. Also da gehst du nicht hin, wenn du keine Zeit hast. Ja, das sind Menschen, die lieben die Anbetung Allahs. Möge Allah uns die Anbetung schmackhaft machen. Also im Sujud trainiere das, länger Sujud zu machen. Natürlich nicht, wenn du vorbetest. Wenn du vorbetest, beachte die, die hinter dir sind. Du willst viel, außer natürlich, in diesem Fall, diese Moschee war bekannt dafür. Das ist wieder was. Es gibt genug andere Moscheen. Also es ist die einzige Moschee in der Stadt. Ja, dann kannst du sowas nicht machen. Ja, es gibt Arbeiter, es gibt Kranke, es gibt Leute, die Schüler und so weiter und so fort. Aber es gibt viele Moscheen. Okay, alles klar, diese Moschee, wir gehen das langsam an. Das ist gut. Oder beim Tahajjud, ab und zu mal, du sagst, guck mal, Barakallahu fikum, Tahajjud im Ramadan, wir werden länger Ruku'a machen. Wir werden länger Sujud machen. Wer möchte, ahla wa sahla. Wer nicht, der kann ja selbst beten, ja, etwas zügiger. Aber wir wollen endlich mal diese Muskulatur trainieren. Nicht die Rückenmuskulatur, ja. Aber diese Ausdauer haben. Ruku'a. Subhana Rabbi al-Azim. Und du genießt es. Subhana Rabbi al-Azim. Und es gibt ja noch viele Adhkar. Aber wir sind noch bei Subhana Rabbi al-Azim. So und jetzt. Subhana Rabbi al-Azim. Wa bihamdi. Das wollen wir genießen. Und dann die anderen Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Und wenn du so betest, du kannst ja auch, also du denkst gerade an Subbuhun mehr, der andere bei Quddusun mehr, jeder wie seine Demut gerade ist. So werden wir nicht jeden Tag leben. Ja, schön wäre es, möge Allah uns erziehen. Aber zumindest einmal, ja. Einmal machst du mal ein Sujud, wo du mehr als nur 3 Mal Subhana Rabbi al-A'la sagst. Genieße es, Subhana Rabbi al-A'la zu sagen. Bevor du das machst, mach dir einen Plan. An was denke ich denn? Subhana Rabbi al-A'la, okay. Aber an was? Wie gewaltig Allah ist. Subhan bedeutet was? Frei. Tasbih huwa At-Tanzih, das Freisprechen. Subhan bedeutet, ja Rabbi, du hast keine Fehler. Allah vergisst nicht. Du sagst Subhana Rabbi al-A'la. Und du erinnerst dich daran, Allah hat meine Sünden nicht vergessen. Subhana Rabbi al-A'la. Allah hat diese Umma nicht vergessen. Subhana Rabbi al-A'la. Allah ist nicht in Unkenntnis über die Lage unserer Geschwister. Subhana Rabbi al-A'la. Also immer das, was Allah nicht hat. Also die Eigenschaften der Unvollkommenheit. Denn das brauchst du auch, diesen Weckruf. Allah weiß über alles Bescheid. Denkst du denn, Allah hat nicht im Überblick? Also du wiederholst diesen Dhikr. Bereite dich vor für diese zwei Raka'a, in denen du das trainieren möchtest. Einmal im Monat, einmal alle zwei, drei Monate, aber doch nicht dein ganzes Leben bis zum Tod und du hast es nicht gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Immer wieder, bis zur Rente, bis zum Tod. Also der Sujud, wenn wir ihn richtig ausnutzen, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns damit bihaulillahi ta'ala gewaltigen Lohn bescheren. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, was den Sujud angeht, so strengt euch an, Bittgebete aufzusagen, denn sicher werden sie erhört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Bittgebete erhören. Ja Rabbi, nehme unsere Bittgebete an. Ja Rabbi, erfülle unsere Wünsche. Ja Rabbi, sei gnädig zu uns, auch wenn wir sündigen. Vergebe unsere Missetaten. Ja Rabbi al-Alamin, Ja Rabbi, wecke unsere Herzen. Lass uns zurückkehren zu dir. Ja dhal jalali wal ikram. Ja Rabbi, öffne deine Tore der Reue, auf dass wir eindringen in deine Barmherzigkeit. Ja Hayyu ya Qayyum. Ja Rabbi al-Alamin, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du uns deine Anbetung schmackhaft machst. Ja Rabbi, vertreibe von unseren Herzen alle Begierden und alle Sünden. Ja Rabbi al-Alamin, reinige unsere Herzen. Lass unsere Herzen neu geboren sein, auf dass wir zu dir wandern. In diesseits mit geschaffenen Taten. Ja Rabbal Alamin, beschere uns ein gutes Ende. Lass uns nicht sterben, während wir sündigen. Ja Hayyu ya Qayyum, bewahre uns davor, sondern lasse uns sterben, während wir dich anbeten, während wir dir nahe sind. Ja Dal Jalali wal Ikram, Ja Hayyu ya Qayyum, lasse uns das Glaubensbekenntnis aufsagen mit unseren letzten Atemzügen, auf dass du uns mit Gnade aufnimmst im Jenseits. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.